Was macht denn eigentlich eine schöne Innenstadt aus?
Also es sollte, finde ich, auf jeden Fall viele kleine Cafés und nette Läden geben, wo man einfach gerne Zeit verbringt.
Ich finde es immer wichtig, dass es sauber ist, ordentlich, am besten mit viel Grün und Bänken, wo man sich hinsetzen kann.
Auf jeden Fall mit wenig Autos und ja, ganz viel Platz für Fußgänger und Radfahrer.
Ich mag es, wenn es schöne alte Gebäude gibt. Außerdem finde ich auch immer Blumen und Brunnen ganz toll.
Ja, die Realität in deutschen Innenstädten sieht aber oft anders aus. Viel Beton, Pflastersteine, keine Grünflächen. Ja, und im Sommer wird es dort richtig heiß. In der Stadt kann es dann gut und gerne mal bis zu 10 Grad wärmer sein als auf dem Land. Dieses Phänomen bezeichnet man als Hitzeinsel-Effekt. Wie im Backofen, da will man sich auch nicht lange aufhalten. Einige Städte tun etwas dagegen. Sie passen sich an die Veränderungen durch den Klimawandel an. Zum Beispiel Memmingen im Allgäu. Dort wurde jetzt ein Teil der Altstadt neu gestaltet. Weniger Autos, mehr Bäume und neue Sitzmöglichkeiten. Eine sogenannte Stadtoase. Wie die genau aussieht und was die Menschen vor Ort dazu sagen, das schaue ich mir heute mal genauer an.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Ich bin jetzt in Memmingen und laufe hier gerade in Richtung Weinmarkt. Das ist der Platz, der in eine Stadtoase verwandelt wurde. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die allererste Folge von Morgen beginnt heute mit Professor Harald Lesch. Da haben wir nämlich schon mal über ein ganz ähnliches Thema gesprochen.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Klimasituation in der Stadt zu verändern. Eine ganz tolle Idee, die ja jetzt auch inzwischen immer häufiger und häufiger an großen Gebäuden namentlich realisiert wird, ist Begrünung von Flächen. Also so schnell wie möglich möglichst viel Biomasse in die Städte zu bringen, denn Pflanzen verdunsten Wasser, ändern das Mikroklima, aber auch beim Bau der Städte, also bei der Konstruktion sozusagen, wenn man sich mal überlegt, wenn man große Bauvorhaben hat, dann muss man mal anfangen, sich anzugucken, wie ändert ein Bau die Strömungsverhältnisse? Denn es wird immer wichtiger werden, gerade im Sommer, dass in den Städten eine Kühlung durch Wind entsteht. Und wenn man die aber einfach unterbricht, indem man einfach Querbebauung macht und so weiter, dann wird aus diesem schönen, angenehmen, kühlen Wind wird ein Strudel. Ja, da können Turbulenzen auftauchen, das will man alles gar nicht haben. Also sowohl beim Städtebau wie auch bei der Begrünung und natürlich, was ganz wichtig ist, dass man möglichst viele Grünflächen entstehen lässt, also Parks ausbaut, die Flächenversiegelung irgendwie versucht zu verhindern, also möglichst viel Grün, möglichst viel Natur in die Städte zu lassen. Das ist im Grunde genommen die goldene Regel. Und sogar so eine Stadt wie Singapur, also im fernen Osten, hat das inzwischen begriffen und mit unglaublichem Engagement begrünen die ihre Hochhäuser, und zwar wirklich nach oben, und sind damit ziemlich erfolgreich. Also man kann deutlich sehen, was alles möglich ist. Und wir müssen auch da wieder vieles ausprobieren. Manches funktioniert nicht, aber vieles wird funktionieren. Und es wäre doch großartig, wenn unsere Großstädte in Zukunft zu so einer Art von Großgärtnerei werden würden. Denn auch da gibt es natürlich Entwicklungen. Was kann man auf den Dächern zum Beispiel von Hochhäusern alles an Treibhäusern hinstellen? New York ist da zum Beispiel ein prima Beispiel. Da wird Salat angebaut und alle möglichen Gemüsen. Hey, da gibt es noch viel zu tun. Und da können auch viele, viele kleine Unternehmen vielleicht in Zukunft ganz großartige Ideen realisieren.
Damals ging es um das Konzept Schwammstadt, also Städte, die Regenwasser speichern, statt abzuleiten. Mit grünen Dächern, Parks und anderen Grünflächen, um das Stadtklima zu verbessern. Die Folge verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Harald Lesch hat Singapur als Positivbeispiel genannt. Da wollen wir natürlich auch irgendwann hinkommen. Schritt für Schritt geht's Richtung Klimaanpassung. Und genau da kommt das Konzept Stadtoase ins Spiel. Was es damit auf sich hat, lasse ich mir von Uwe Weißfloch erklären. Er ist der Leiter des Stadtplanungsteams Memmingen und Landschaftsarchitektin Doris Grabner. Ihr Planungsbüro hat den Siegerentwurf für die Neugestaltung des Weinmarkts entwickelt. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen in Memmingen. Schön, dass wir uns das heute gemeinsam mal anschauen.
Ja, es ist wirklich wunderschön hier. Und man kann sich das so vorstellen, man läuft hier entlang, man sieht einige große Bäume, die unterschiedlich auf dem Platz verteilt sind. Der Boden ist gepflastert. Links und rechts gibt es Geschäfte, Restaurants, Cafés und auch eine Eisdiele. Und da vorne sehe ich auch große Sitzbänke aus Holz. Und natürlich ist die Fußgängerzone hier auch schön gefüllt mit Menschen, die von A nach B laufen. Und der ein oder andere Fahrradfahrer fährt hier auch vorbei. Wie sah denn der Platz überhaupt vor einem Jahr aus, Uwe?
Ja, vielleicht gehe ich da noch ein bisschen weiter zurück. Der Platz wurde 2008 ja schon mal umgestaltet. Davor war es eigentlich ein großer Parkplatz, muss man sagen. Also da war der ganze Platz gefüllt mit Fahrbahnen und mit Stellplätzen. Dann 2008 hat man sich dazu entschieden, das Ganze in den verkehrsberuhigten Bereich zu machen und auf 15 Stellplätze zu reduzieren. Und ansonsten gab es im westlichen Bereich 4 kleine Bäumchen und ansonsten war das hier eine versiegelte, gepflasterte Fläche, wo aber auch der Autoverkehr komplett durchfahren durfte.
Jetzt, wenn du sagst, 2008 wurde der Platz das letzte Mal umgestaltet, da war das Thema Klimaanpassung wahrscheinlich noch nicht so präsent, weil der Platz ja hier auch immer noch gepflastert ist, oder?
Also das ist was, wo die Stadtplanung und auch bin auch für die Denkmalpflege hier bei uns in der Stadt zuständig, schon umdenkt die letzten Jahre und auch umdenken musste. Früher war so das Credo die steinerne Stadt. Da haben also die Gebäudefassaden, die Architektur, die Aufenthaltsräume eine große Rolle gespielt und die wollte man auch wieder dem Straßenverkehr wegnehmen. Und man hat eigentlich diese Klimaveränderung und diese Verschattungsthematik und auch so diese Wohlfühltemperaturen auf den Plätzen eigentlich überhaupt noch nicht beachtet. Das muss man wirklich so sagen.
Doris, dein Büro hat ja damals innerhalb von 2 Monaten ein Konzept für den Weinmarkt entworfen. Wie geht man dann so ein Projekt an? Also worauf kommt es bei der Planung von städtischen Freiräumen heute besonders an?
Ja, also früher als auch heute kommt es natürlich besonders an, dass man den Ort kennt, einen Genius Loci erkennt und eben grundlegend weiß, was hier vor Ort benötigt wird. Und solche Orte sind einfach wirklich überfrachtet von Funktionen und Erwartungshaltungen. Und so war es auch hier. Also wir haben mit dem Auslobungspaket ja wahnsinnig viele Informationen bekommen, was hier nach Umgestaltung alles noch funktionieren soll. Und das ist nicht wenig, das ist ein Buch. Und wir haben natürlich jetzt, das ist auch ein Vorteil von einem Wettbewerbsverfahren, erstmal ohne ganz viel von vor Ort für uns bestimmen können, was wir für diesen Ort am besten finden. Haben viel von diesen Informationen natürlich dann abgewogen. Und wir sind ja einfach die Berufsgruppe, unter anderem, die im Klimawandel am meisten Gründe jetzt hier hat. Und für uns war einfach am wichtigsten, diesen Ort klimagerecht zu transformieren, ohne all diese Dinge, die wir davor erfahren haben, aber völlig außer Acht zu lassen.
2 Fragen hätte ich dazu. Was ist ein Genius Loci?
Das ist die Eigenheit des Orts, was man hier vorfindet. Das ist zum ersten Mal auch überhaupt der Stadtraum. In dem Fall hier haben wir uns stark auf den Stadtraum konzentriert, auf das Gefüge der anderen öffentlichen Räume, die jetzt hier ja auch schon alle gut in Schuss sind und weiterentwickelt wurden. Aber auch, was gibt es hier noch? Und besonders wichtig war an dieser Stelle natürlich das Kramer-Zunftsgebäude, dass das eigentlich der Ort ist, an dem nicht nur Feste gefeiert werden, sondern an dem ein ganz wichtiger historischer Moment stattgefunden hat.
Du hast vorhin gesagt, es gab viele Anforderungen. Kannst du vielleicht so 2, 3 davon nennen?
Ja, also was uns bei diesen Transformationen am meisten beschäftigt, sind natürlich Verkehr, wobei hier ja ein Rückbau von Stellplätzen erstmal positiv war, Schließung für den Individualverkehr. Dann natürlich auch das Unterirdische. Bei den meisten Städten der größte, ich sage es mal, Gegner einer Baumpflanzung. Wenn man viel Platz hat, dann macht man natürlich jede Leitung neben der anderen. Heutzutage müsste man, wenn man es neu plant, alles bündeln und übereinander machen, auch wenn dann vielleicht mal ein Unterhalt schwieriger ist. Hier haben wir wirklich ein Spinnennetz an Geflecht unten drunter, die Pläne. Wir haben im Endeffekt einen Schwarzplan gemacht, wo wir sagen, hier und hier und hier geht eigentlich noch was ohne größeren Aufwand. Manche Leitungen kann man leichter verlegen, manche nicht. Und vor allem aber dann noch auch sehr wichtig der Brandschutz. Feuerwehren brauchen einfach viel Fläche. Und das ist so ein bisschen der nächste Killer, wenn es darum geht, hier alles voll mit Bäumen zu machen. Mhm.
Vielleicht darf ich da von Seiten der Stadt noch kurz ergänzen. Hier war auch ein ganz wichtiger Aspekt die Heimatfeste. Mhm. Also hier gibt es ganz viele Feste im Laufe des Jahres, die hier stattfinden müssen. Wo es natürlich auch eingespielte Abläufe gibt, Tribünen. Wir haben alle 4 Jahre die Wallenstein-Festspiele. Das heißt, es waren schon große Herausforderungen an die Planung, das alles hier mit den neuen Bäumen auch in Verbindung bringen zu können.
Jetzt springen wir nochmal zurück. Wann wurde denn überhaupt klar, es muss hier was verändert werden?
Also da gab es für uns als Stadt 2 markante Themen. Einmal das Stadtklimakonzept. Wir waren einer von 8 Modellkommunen in Bayern, die ein Stadtklimakonzept durch den Freistaat gefördert bekommen haben. Daraus sind natürlich ganz viele Handlungsempfehlungen für uns als Verwaltung und auch die Bürgerschaft erarbeitet worden. Und wir hatten auch davor schon über die vorbereitenden Untersuchungen in der Altstadt, das ist praktisch aus dem Baugesetzbuch abgeleitet als Grundlage für ein Sanierungsgebiet, das Thema des Rückbaus für den Individualverkehr und die Durchgrünung der Altstadt, auch das war damals schon Thema und ist durch das Stadtklimakonzept eigentlich nur noch bestätigt worden. Und jetzt müsst ihr da auch endlich was ändern.
Mhm. Was genau ist denn eigentlich mit dem Begriff Stadtoase gemeint?
Ich denke mal, dass da jeder vielleicht ein bisschen was anders drunter versteht. Eine Oase ist ja immer der rettende Anker, den ich in der Wüste finde. Und so ist es auch hier gemeint. Wir haben außenrum um unsere Altstadt ja den Stadtgraben, eigentlich ein schöner Park, der Abkühlung schafft für die Bevölkerung. Aber hier drinnen, wo praktisch sich man tagsüber bewegt und auch wohnt, wir wohnen noch 3000 Menschen in unserer Altstadt, da findet eben diese Abkühlung nicht mehr statt. Und da braucht man Punkte, wo man hingehen kann, wo man sich tagsüber jetzt auch in so einer Mittagszeit aufhalten kann, ohne den heißen Temperaturen praktisch ausgesetzt zu sein. Und die Wohnbevölkerung muss auch in irgendeiner Form nachts eine Abkühlung erfahren können.
Und wie unterscheidet sich so eine Stadtoase von dem Konzept Schwammstadt?
Das ist eigentlich, finde ich, kein Unterschied, sondern es sind zwei verschiedene Begriffe. Das eine ist, wie Herr Weißflug schon gesagt hat, was man nicht jetzt fachlich genau festlegen kann. Das ist einfach ein Ort zu schaffen, in dem ich mich in einer wüstenartigen Umgebung aufhalten will. Schwammstadt ist ja ein Fachterminus, der inzwischen ja festgeschrieben ist und der verschiedenste Instrumente schon hat, einen Werkzeugkoffer, wie man es schaffen kann, das Wasser vor Ort zu halten und natürlich auch wieder zu verdunsten, um eben eine Kühlung zu kriegen. Nebeneffekt, der auch häufig wichtig ist, die städtischen Abwassersysteme zu entlasten. Das ist Schwammstadt mit den ganzen Maßnahmen, die wir schon kennen, und vor allem die Bäume spielen da eine wichtige Rolle.
Ja, und über die möchte ich auch noch mal sprechen. Die sehen ja alle ein bisschen anders aus und sind bunt verteilt. Du hast gerade schon erzählt, das liegt natürlich auch an der Beschaffenheit des Platzes und dem, was da drunter liegt. Dann gibt's hier auch einen Baum, um den eine Sitzbank gebaut wurde. Ein kleines schattiges Plätzchen im Sommer. Drumherum ist natürlich aber immer noch einiges an Pflastersteinen. Wie sieht das denn aus? Können die Bäume hier überhaupt noch ordentlich wachsen und groß werden?
Da haben wir natürlich drauf geachtet. Jetzt rein von der Oberfläche sieht es aus, als hätte da gerade mal 2 Meter im Durchmesser hier der Platz eine Baumscheibe. Aber unten drunter sieht es ganz anders aus, wie man vielleicht vermuten möchte. Da ist ein großer Baumrost drunter, der gefüllt ist mit Substrat, dass der Baum gut durchwurzeln kann, wo Wasser gespeichert wird. Und hier haben wir sogar die super Situation, dass das Grundwasser nicht weit weg ist. Das heißt, Ziel ist es, nachdem man hier anfangen wirklich noch gießen muss, auch heute waren wieder Leute da, haben die Bäume gegossen, das ist völlig normal in der Anwachsphase, dass wir hier nicht drauf zurückgreifen mussten, hier irgendwie mit künstlichen Bewässerungen, die auch wieder natürlich CO2-Abdrücke verursachen, sondern dass wir hier es schaffen, dem Baum ein Quartier zu geben, wo er dann innerhalb kürzester Zeit sich selbst das Wasser erschließen kann.
Lässt sich denn eigentlich schon messen, was die Bäume hier bringen?
Also wir haben hier in der Altstadt generell an vielen Stellen Sensoren verbaut, die zum einen die Temperatur messen, aber auch Frequenzen messen von Autos, von Fußgängern, von Radfahrern, also ganz verschiedene Dinge auch messen. Und auch zum Beispiel, was der Feuchtegrad von Bäumen betrifft an einer Stelle. Hier am Weinmarkt haben wir auch 3 verbaut und da lässt sich jetzt, natürlich sind die Bäume, man sieht es ja, noch nicht in dem Maße ausgewachsen, wie sie ja mal in 10, 15 Jahren sich darstellen. Das heißt, die Verschattung wird sich noch verbessern. Aber was wir schon erkennen können, wir haben 2 Sensoren hier auf der Südseite an Laternen befestigt und einen im Westen an einem Baum. Und der im Baum verbaute hat immer ein paar Grad weniger Temperatur als die anderen beiden. Natürlich muss man sagen, im Stadtgraben, wo ja praktisch unsere Parkanlage ist, sind wir noch mal 10 bis 15 Grad drunter. Also das ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Aber das ist ja auch schon hier merkbar und spürbar, dass die Bäume eben auch hier ein paar Grad bringen im Vergleich zu einer normalen Laterne.
Ist dieses weiße Kästchen da an der Laterne der Sensor?
Genau, das ist der Sensor. Möglichst unauffällig verbaut. Er braucht immer Strom, deshalb ist er in der Regel, außer er ist batteriebetrieben, an der Laterne befestigt und so sieht er aus, genau.
Warum werden denn eigentlich nicht viel häufiger Bäume an öffentlichen Plätzen und in Innenstädten gepflanzt?
Also wie die Frau Grabner ja schon gesagt hat, das Hauptproblem sind in den Innenstädten, die ja oft sehr eng und dicht bebaut sind, die Spaten, die unterirdisch verlegt sind, also alle Versorgungsleitungen, die natürlich im Widerspruch zu Baumwurzeln sind und da immer in Konkurrenz stehen. Wir haben dann als konkurrierende Nutzung eben die ganzen Festivitäten. Also Plätze dienen ja auch der Bevölkerung, um Märkte abzuhalten, um Feste zu feiern. Wir haben dann auch das Thema, dass natürlich der Brandschutz, also wie die Feuerwehraufstellflächen, wo man dann oben an Wohnungen auch mit einer Drehleiter kommen muss. All das sind Themen, wo wir wirklich dann um jeden Quadratmeter feilschen, wo noch ein Baum gepflanzt werden kann. Wir haben auch schon an anderer Stelle Bäume nachgepflanzt und unser Gartenamt hat auch sich schon überlegt, wo überall noch Bäume möglich sind. Das wäre vor ein paar Jahren städtebaulich, hätte man da vieles auch noch hinterfragt, ob das jetzt irgendeine Fassade verdeckt oder irgendeine Blickbeziehung stört. Und da ist der Fokus ganz klar schon Richtung Bäume hat sich
aber
da verändert.
Da muss ich sagen, leider nicht überall. Da ist Memmingen schon gut. Das sagen ja klar, haben wir hier eine historische Altstadt. Aber ich kenne auch noch Haltungen zur Genüge und leider auch in Entscheidungsgremien, wo man immer noch daran festhält, dass in vielen Fällen einfach der Denkmalschutz und Blickbeziehungen wichtiger sind, wo ich dann immer sage, was bringt einem die schönste Stadt, wenn man sie nicht erleben kann oder überleben.
Absolut. Doris, du engagierst dich unter anderem im Landesverband Bayern des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten und ihr beschäftigt euch dort mit verschiedenen Zukunftsthemen. Der Energiewende, dem urbanen Wachstum und natürlich der Klimaanpassung. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für unsere Städte in den nächsten Jahren?
Ja, nachzukommen. Wir sind hinterher, also mit all den Themen, die jetzt ein Buch wieder füllen würden, die da alle dazugehören. Wir sind einfach leider ein bisschen spät dran. Man soll alles gewissenhaft machen. Alles braucht Prozesse, Bauleitplanung, Bauzeiten, aber am längsten eigentlich die Vorbereitung. Und das ist die größte Herausforderung, wie man es schafft, hier gewissenhaft, authentisch und gut die Sachen zu machen, Handreichungen zu geben, aufzuklären. Und gleichzeitig nicht zu übersehen, dass uns eigentlich schon die Zeit davonläuft und es schon nach 5 vor 12 ist.
Man muss dazu sagen, wir nehmen heute auf und überall wurde schon gewarnt, dass es einer der heißesten Tage des Jahres bisher werden soll. Also gerade an solchen Tagen merkt man, wie wichtig es ist, auch Orte zu finden, wo man Schatten findet, wo die Temperaturen ein bisschen runterkommen können. Inwieweit ist denn die Klimaanpassung bei euch inzwischen ein selbstverständlicher Teil der Planung und wo stoßt ihr da vielleicht noch an eure Grenzen?
Also die ist schon länger selbstverständlich. Also die gehört einfach dazu. Es stimmt, dass wir das vielleicht noch nicht vor 10 Jahren in solcher Intensität auf dem Schirm hatten. Aber die sogenannte Great Acceleration, also der Moment, wo eigentlich sich die Ereignisse potenzieren, die Temperatursteigerungen potenzieren. Man sagt auch das Anthropozän, dass der Mensch der größte Umwelteinflussfaktor jetzt ist und nicht mehr irgendetwas anderes, was früher Eiszeiten, Wärmezeiten herbeigeführt hat. Haben wir das auf dem Schirm und jetzt wird es immer eklatanter und man kann es jetzt ein positives Moment dran sehen, dass wir Landschaftsarchitekten richtig super im Fokus jetzt sind und die Experten sind für diese Dinge und das freut mich andererseits wieder. Aber es gehört einfach dazu, es gibt kein Büro, das sich hier nicht fortgebildet hat in letzter Zeit. Ja.
Und bei euch?
Ja, aus Sicht der Verwaltung, bei uns hat das jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Wir haben gerade den Flächennutzungsplan neu aufgestellt, also die Perspektive für die nächsten 15 Jahre, wie sich eine Stadt weiterentwickeln soll. Und da waren genau die Ergebnisse aus dem Stadtklimakonzept, also Kaltluftschneisen, Trennungen auch in den Gewerbegebieten, ist da wirklich berücksichtigt worden und ganz ernsthaft auch umgesetzt worden, ist auch politisch so mitgetragen worden. Das heißt, in unserer täglichen Arbeit findet das schon sehr starken Einklang. Man muss sagen, dass man es dann immer auf Schwierigkeiten stößt, wenn es um sehr viel Geld geht, was damit verbunden ist. Und wenn so, sage ich mal, Gewohnheiten man ändern will. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, sage ich immer. Veränderungen mag der Mensch nicht immer. Da stoßen wir dann schon oft mal auch auf erheblichen Widerstand. Aber insgesamt kann man schon feststellen, dass sich eine andere Weichenstellung irgendwie einstellt, auch in der Bevölkerung.
Ich habe gerade schon die Holzbänke angesprochen. Wollen wir mal rüberlaufen? Da gibt es auch ein paar Bäume drumherum. Die sind noch nicht ganz so groß, aber es gibt daneben ein kleines Wasserspiel und das wird heute auch ausgiebig genutzt. Ihr nennt das Ganze das Bürgerforum. Was ist denn die Idee dahinter?
Die Idee dahinter spielt an auf eben diesen Ort der Demokratie. Ich habe schon vorhin erwähnt, das Kramer-Zunftsgebäude. Hier wurde im Prinzip vor 850 Jahren der Grundstein für die Menschenrechte gelegt, in dem die 12 Bauernartikel proklamiert wurden. Das heißt, dass sich Menschen für die Demokratie eingesetzt haben, das aber auch schriftlich niedergelegt haben und vorgetragen haben.
Hier führt auch eine Straße vorbei und ab und zu haben wir vielleicht ein Motorengeräusch gehört. Das war aber ausschließlich der Bus, denn die Straße ist mittlerweile für Autos gesperrt und nur Fahrradfahrer und wie gesagt Busse dürfen durchfahren. Die Entscheidung ist wahrscheinlich nicht bei allen gut angekommen, oder?
Die Entscheidung wurde auch wirklich in einer ganz knappen Entscheidung gefällt. Es war eigentlich die Anregung aus den vorhin schon mal erwähnten vorbereitenden Untersuchungen zur Altstadt. Das ist eine Ost-West-Achse hier über den Weinmarkt, die noch für den Individualverkehr freigegeben war, hat unsere Fußgängerzone, die Kramerstraße, durchschnitten. Und der Auftrag aus der Bevölkerung war, hier den Verkehr rauszunehmen. Das war eine ganz knappe Stadtratsentscheidung und somit kann man sich auch vorstellen, wie das Bild in der Bevölkerung so ist. Da haben wir, muss man ganz offen zugestehen, auch sehr viele Kritik eingesteckt damit, weil wir haben generell die Verkehrsführung in der Altstadt damit auch angepasst, auch an anderen Stellen. Das wurde natürlich nicht überall verstanden und ist auf Gegenliebe gestoßen, weil es eine Veränderung ist, wie vorhin schon angesprochen. Und hier natürlich auch 15 Stellplätze dadurch weggefallen sind. Und das ist vor allem auch von den Geschäftstreibenden hier am Weinmarkt uns sehr negativ ausgelegt worden.
Aber egal, ob jetzt Windrad, Hochwasserschutz oder eben autofreie Innenstadt, bei solchen Projekten muss man die Menschen ja dann einfach mitnehmen. Und gute Kompromisse entstehen nur durch Austausch. Musstet ihr da viel erklären oder Überzeugungsarbeit leisten? Was waren denn die größten Sorgen und Bedenken?
Also das war wirklich, da musste man sehr viel Energie reinstecken hier. Die größten Sorgen und Bedenken waren zum einen von den Geschäftstreibenden, dass die durch die fehlenden Stellplätze praktisch man nicht mehr direkt ans Geschäft fahren kann und somit Umsatzeinbußen zu erwarten sind. Gastronomen haben natürlich sehr unter der Bauzeit gelitten, die letztes Jahr im Sommer ja hier war. Das heißt, da sind Umsatzzahlen eingebrochen. Man muss sagen, das Ganze im Austausch funktioniert bis zu einem bestimmten Grad, dann wird es ideologisch. Es ist leider so, dann zählen auch keine Fach- und Sachargumente mehr. Es gibt hier Befürworter und Gegner noch heute. Und aus unserer Sicht zum Glück hat man sich dazu entschieden, wie wir es heute sehen.
Fragen wir doch gleich mal nach. Michele von Mr. Eis, wie findest du denn die Neugestaltung des Weinmarkts?
Das ist sehr attraktiv, aber gibt es so wie jede neue Sage immer Pro und Contra. Brauchen wir jetzt eine Weile, schätze ich mal eine Jahre, weil viele Autos, die kommen trotzdem immer noch durch. Und das ist auch nicht korrekt. Aber insgesamt mit diesen Bäumen, mit diesen Bänken und so, das ist schon attraktiv. Und wir als Gastronomen, wir profitieren auch dafür. Aber gibt es auch andere Tage, wo zum Beispiel kalt wird oder es windlich. Das ist mir klar, die Leute mit diesen Konzepten, mit dem Rad in die Stadt mit reinzufahren, no, bei solchen Wetterlagen, die kommen nicht ein. Das muss man schon realistisch sein. Aber im Grunde genommen denke ich positiv und auf lange Sicht, glaube ich, würde es schon funktionieren.
Was sagen Sie denn zur Neugestaltung des Weinmarkts?
Also mir gefällt der an sich sehr gut. Ich finde nur, dass praktisch die Straße ist zu sehr Straße. Also es müsste mehr deutlich Fußgängerzone sein. Man wird von Radfahrern wird man angeklingelt, wenn man da läuft. Ich meine, mit Busse ist ja in Ordnung. Und die Autos halten sich halt auch noch immer nicht viel dran.
Mir finde es schön hier. Überall sind Bäume, alles über Kaffee. Gastronomie, es ist überall alles da, was man will. Und deswegen ist es schön. Wir sind zwar hier im Urlaub, in wo wieder?
Kiesleck
sind wir da. Dann sind wir gesagt, fahren wir heute mal daher und gucken wir uns mal die Stadt an. Sehr schön.
Gefällt mir besser wie früher.
Was gefällt Ihnen besser?
Dass keine Auto mehr durchfahren. Ich parke zwar gar nicht, ist besser so.
Also ich finde es für einen selber angenehmer, weil natürlich man geht in der Pause raus und man ist so ein bisschen idyllischer, wenn da keine Autos fahren. Aber ich glaube, ein paar leiden halt auch drunter, weil einfach nicht mehr so viel Verkehr ist. Und vor allem das Parken halt schwieriger ist in der Stadt. Ja, ja.
Was würdet ihr denn sagen, waren denn die größten Herausforderungen bei dem Projekt? War es das Finanzielle, die Planung oder eben die Akteure, die man alle unter einen Hut bringen muss?
Also aus Sicht der Stadt ist Finanzielle im überschaubaren Rahmen. Wir sind hier in einem Förderprogramm in der Altstadt, wo wir 80% über die Städtebauförderung ja auch kofinanziert werden. Das ist natürlich dann für unseren städtischen Anteil eine ganz tolle Sache. Die Planung war jetzt für uns auch nicht ein großes Hindernis oder Problem, wenn ich das so sagen darf. Das Verständnis in der Bevölkerung hier vor Ort und diese Umsetzung und die Bauzeit, das waren so die größten Herausforderungen.
Aber es ist dann doch auch mal ganz schön zu sehen, wenn man jetzt merkt, wie der Platz nochmal wieder genutzt wird, oder? Also ist das so eine kleine Genugtuung?
Also für mich, der ja vor Ort hier ist, total. Vor allem auch das Bürgerforum, das in der Regel belagert ist von Menschen aller Altersklassen, oben die Jungen, unten die etwas Älteren, dann die ganze Außenbestuhlung hier, dass keine Autos mehr durchfahren. Also wir kriegen auch immer mehr positives Feedback, das ist total schön. Die negativen Leserbriefe sind eigentlich verstummt, wir kriegen jetzt wirklich das positive Feedback. Und dann hat sich das Ganze auch gelohnt und lässt auch für die zukünftigen Projekte hoffen.
Ja, seit dem Start des Wettbewerbs 2021 hat sich viel getan und nicht nur in der Stadt, sondern leider eben auch beim Klima. Was plant ihr denn darüber hinaus, damit Memmingen weiterhin lebenswert bleibt? Habt ihr da schon neue Ideen?
Also wie gesagt, haben wir ja bei verschiedensten Umgestaltungen jetzt auch in den Stadtteilen ist bei uns dieses Thema Rückbau der Verkehrsflächen, Rückbau der versiegelten Flächen ganz großer Punkt. Wir haben da im Memminger Osten zwei schöne Projekte jetzt auch schon umgesetzt und gerade in der Umsetzung. Auch in der Altstadt werden jetzt halt Straßenzüge neu gestaltet mit deutlicher Verbesserung hinsichtlich der Bäume und weg zu den Stellplätzen, die dann verloren gehen. Das heißt, bei den einzelnen Planungen wird das immer mehr jetzt halt in den Vordergrund kommen und berücksichtigen wir. Leider ist das Ganze jetzt ein bisschen mit der kommunalen oder mit der finanziellen Ausstattung der Kommunen überlastet, sage ich mal, oder überschattet. Das heißt, wir mussten jetzt auch ein paar Projekte schieben, die wir eigentlich, wie vorhin schon erwähnt, schon lange hätten machen sollen. Das ist so ein bisschen das Dilemma gerade.
Was müsste sich denn ändern, damit insgesamt mehr grüne Projekte umgesetzt werden können? Also jetzt nicht nur in Memmingen, sondern auch in anderen Städten.
Also ich glaube, es gibt viele Städte, die schon tun, was sie können. Aber natürlich ist der Haushalt schon auch ein begrenzendes Thema. Es gibt an allen Ecken und Enden was zu tun. Die Priorisierung müsste sich vielleicht ändern. Vielleicht ist Verkehrswende, Klimawende das Wichtigere als manch andere Projekte. Das steht natürlich den Leuten anheim, das zu entscheiden. Und tatsächlich auch ein bisschen, glaube ich, ist es auch die Personaldecke. Wir leiden natürlich auch darunter, dass auch selbst wenn Geld da wäre, gar nicht alles auf einmal gemacht werden kann, weil es nicht zu stemmen ist. Also das merken wir schon, dass manche auch Sachen schieben müssen, nicht weil sie nicht gerade finanzierbar sind, sondern weil sie andere große Projekte erstmal fertig machen müssen, bevor das nächste kommen kann. Und
von deiner Seite aus?
Also das sehe ich ganz ähnlich. Also die finanzielle Situation ist erstmal ganz entscheidend. Das hat man jetzt bei dem Projekt gesehen. Ohne diese große Förderung wäre das Projekt nicht gekommen. Da bin ich ganz überzeugt. Das zweite Thema ist wirklich, dass wir in der Verwaltung das auch alles abwickeln können müssen. Ja, wir haben ja noch andere Aufgaben, die ganzen Schulsanierungen, die anstehen, die Kindergartenbauten, die notwendig sind. Also wir haben ja ganz viele Bereiche jetzt allein im Baubereich und im Planungsbereich, wo natürlich die Kapazitäten gar nicht da sind, wie schon gerade angesprochen. Das heißt, da muss man klare Prioritäten setzen. Das wird natürlich im Stadtrat immer wieder diskutiert und da gibt es dann auch immer wieder natürlich Verschiebungen und Anpassungen. Aber das sind so diese Hauptthemen dazu.
Ja, und was darf in dieser Folge auch nicht fehlen? Natürlich, unsere Rubrik Wusstet ihr eigentlich das? Und die gibt's jetzt für euch.
Wusstet ihr eigentlich, dass Flächen mit Bäumen im Sommer im Schnitt 10 bis 14 Grad kühler sind als versiegelte Flächen? Das zeigen Satellitendaten, die die Oberflächentemperatur messen. Bäume wirken dabei wie eine natürliche Klimaanlage. Sie spenden Schatten und geben über ihre Blätter Wasser in die Luft ab. Das kühlt die Umgebung. 2024 gab es laut Robert-Koch-Institut schätzungsweise 3000 Hitzetote in Deutschland. Besonders gefährdet sind ältere Menschen ab 75 und Personen mit Vorerkrankungen. Hitze wird laut RKI zunehmend zum Gesundheitsrisiko, vor allem in Städten, durch den sogenannten Hitzeinsel-Effekt. Stadtgrün sorgt nicht nur für Schatten und Verdunstungskühle. Mit begrünten Dächern entstehen auch zusätzliche Lebensräume für Pflanzen und Tiere mit zum Teil erstaunlichem Erfolg. 2024 wurden bei einer Untersuchung auf Hamburgs Gründächern rund 280 Käferarten nachgewiesen. Gemeinsam mit Wildbienen und Wespen haben sie dort in kurzer Zeit einen neuen Lebensraum gefunden.
Und wusstet ihr auch, dass es in Bayern eine eigene Initiative gibt, die genau solche grünen Stadtideen voranbringen möchte? Die heißt Stadt, Klima, Natur und wird vom Bayerischen Umweltministerium gefördert. Kommunen werden dort zu einer klima- und naturnahen Gestaltung der Städte und Gemeinden motiviert und bekommen jede Menge Infos und Tipps dazu. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, Doris, Uwe, vielen Dank euch beiden. Der Weinmarkt hier in Memmingen ist auf jeden Fall ein tolles Beispiel dafür, wie Klimaanpassung in der Stadt aussehen kann. Weg vom Glutofen hin zur Wohlfühloase. Auch wenn solche Projekte viel Zeit, Geld, Manpower und Geduld brauchen, es lohnt sich am Ende und es geht immerhin um unsere Gesundheit und um unsere Lebensqualität. Danke euch.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank auch.
Ja, und ich setze mich hier noch einen Moment an den Platz, weil es wirklich einlädt, um hier mal eine Runde zu genießen. Wie sieht es bei euch in der Stadt aus? Gibt es da Stadtoasen? Grüne Plätze, die so gestaltet oder verändert wurden, dass man es im Sommer gut aushalten kann und auch gerne dort ist? Dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören findet ihr wie gewohnt auf podcast.bayern.de und natürlich auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Damit sage ich Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.